groß denken, groß handeln. Du möchtest Leute, die nicht nur Lust haben, ein Unternehmen aufzubauen, um damit Geld zu verdienen, sondern du möchtest Leute, die eine Idee ins Zentrum ihres Unternehmens stellen.
Das war für mich nichts Neues, dass ich diese Leute haben will, aber
ist es immer so bei Narrativen, man erfindet sie nicht, man findet sie. Ich erfinde dir keine neue Identität. Ich bin hier kein Manipulator, der Narrative in seinem Kämmerchen strickt, die irgendwie die Massen manipulieren. Jeder glaubt immer, man selbst hätte recht und die andere Seite wäre irrational. Die Tatsache, dass jeder das von sich denkt, zeigt schon, wir sind genau das Gegenteil. Wenn deine Emotionen nicht wollen, mach dein Kopf nicht mit. Damit etwas wirklich ins Herz trifft, braucht es einen Konflikt. Immer etwas, was überwunden werden muss. Immer etwas, was auf dem Spiel steht.
Hab weniger Angst darüber, was passieren könnte. Fragt euch lieber, ey, was, wenn es funktioniert?
Was ist, wenn es klappt?
Was ist denn deine Idee, die dich im Leben antreibt?
Ich bin am glücklichsten für mich selbst und am zufriedensten mit...
Marc, legen wir los. Schön, dass du da bist.
Danke, dass ich da sein darf.
Wir reden heute darüber, wie wir Informationen wirksamer kommunizieren können. Wenn es darum geht, Informationen zu kommunizieren, ist der Kontext immer enorm entscheidend. Es geht darum, wer es sagt, aber auch wie es kommuniziert wird. Mhm. Ja, über beides will ich heute mit dir reden. Mhm. Und damit ich, aber auch der Zuhörer versteht, warum du dazu überhaupt was sagen kannst, gib uns mal ein bisschen Kontext zu dir als Person. Vielleicht einen kleinen Abriss auch über deine unternehmerische Reise. Warum kannst du über Narrative, über Storytelling, über Kommunikation, über Marketing sprechen? Was hast du für Erfahrungen gemacht? Und danach steigen wir ein in diese Welt des Storytellings, in die Welt der Narrative und sprechen so ein bisschen darüber, wie man vielleicht langweilige Fakten auch deutlich attraktiver verpacken kann, auch wenn der Gedanke des Verpackens vielleicht gar nicht der richtige ist, aber sie so kommunizieren können, dass sie auf der anderen Seite auch aufgenommen werden können und auch überhaupt verarbeitet werden können. Ja, da steigen wir heute ein bisschen tiefer ein, aber erstmal zu dir. Warum kannst du uns was zu dem Thema erzählen?
Hätte jemand vor 10 Jahren zu mir gesagt, dass ich irgendwann mal über Kommunikation spreche oder auch Kommunikation beruflich mache, hätte ich das wahrscheinlich selber gar nicht geglaubt. Mein Werdegang ist so ein bisschen chaotisch und da können wir eigentlich auch schon auf eine der ersten Kommunikationsprinzipien zurückkommen. Immer wenn ich Leuten meinen Werdegang erzähle, gibt es so die chaotische Variante, die definitiv die Realität ist, und es gibt die Variante, bei der ich so einen roten Faden spinne über mein Leben hinweg, bei dem man sich dann so fühlt, okay, alles passt zusammen, alles führt zusammen. Das ist dann so dieser, dabei bedient man diesen Narrative Bias, unsere Vorliebe für Geschichten. Das heißt, sobald es sich wie eine Geschichte anfühlt, ist es immer gut. Wir Menschen mögen so willkürliche Daten nicht. Aber zurück auf meinen Werdegang. Ich bin eigentlich gelernter Bankkaufmann, tatsächlich. Ich habe damals eine Ausbildung begonnen, weil mein bester Freund nach der Realschule hatte irgendwie einen Bankausbildungsplatz und ich wusste nicht, was ich tun sollte und habe mich dann auch spontan einfach dort beworben. Bin dann zum allerersten Mal in eine Umgebung gekommen, in der ich so gar nicht klar kam, weil es auch gar nicht meine Kultur war. Hab mich dann anpassen müssen, Leute kennengelernt, mich auf sie eingelassen und da auch schon gemerkt, dass meine Art zu kommunizieren damals schon so ein bisschen, ich habe mich nicht wirklich für andere Leute interessiert. Ich war nicht wirklich empathisch, ich war sehr, sehr egoistisch unterwegs. Wie viele Jugendliche mit 16, 17, 18 dachte ich, ich bin sehr, sehr rational, ich bin sehr faktisch. Ich weiß alles besser. Und das hat sich dann auch für lange Zeit gehalten. Und ich habe dann BWL studiert, auch mit Fokus fast nur auf Zahlen und Fakten, International Management, Accounting, an die Finance-Uni gegangen nach England. Also wirklich alles sehr, sehr faktengetrieben gemacht. Und das Ganze kam dann so, diese ganze Weltanschauung, dass alles auf Fakten basiert, kam so ein bisschen zum Zusammenfallen, als ich dann nach meinem Studium in meinen ersten Job gekommen bin und dann dort gemerkt habe, dass irgendwie doch nicht alles so faktengelenkt ist. Irgendwie, wenn man Menschen sehr hart mit Fakten und Logik konfrontiert hat, dann kam ich oft nicht weiter. Und glücklicherweise war ich damals in einer Videospielfirma, die natürlich sehr viel mit Geschichten erzählen gearbeitet hat, weil das täglich Brot war. Und dort sind mir zum ersten Mal Bücher über Storytelling wirklich auf den Schoß gefallen oder in den Schoß gefallen. Und die musste ich dann für mich einfach mal lesen. Und dann habe ich wirklich so die Grundlagen des Geschichtenerzählens mir beigebracht und über diese Bücher mir angeeignet. Und dann wurde mir einiges klar. Und seitdem ich mich quasi der Welt des Geschichtenerzählens hingegeben habe und gesagt habe, gut, ich stelle jetzt mal die Emotionen und die Menschlichkeit im Vordergrund statt die Fakten und packe die erstmal so in den Hintergrund, bin ich bedeutend effizienter in der Kommunikation geworden und habe das dann auch über viele Jahre selbstständig gemacht, Unternehmern dabei geholfen, das Unternehmen eben mit Narrativen, mit Geschichten wirksamer zu vermarkten und einfach effizienter Zielgruppen zu erreichen.
Jetzt hast du dich gerade schon, oder du hast beide Worte miteinander kombiniert,
ja.
Geschichten und Narrative.
Ja.
Ich glaube, da sollte man als erstes mal reinspringen, was ist der Unterschied von einem Narrativ oder einer Geschichte?
Ich habe es gerade nicht interchangeable, also wechselhaft verwendet, sondern ich glaube, ich habe es korrekt verwendet, ich hoffe es zumindest. Ansonsten müsste ich mir das nochmal angucken. Aber der große Unterschied zwischen Narrativen und Geschichten ist die Wirkungsebene. Narrative sind mehr so der Schirm, das ist die Grundemotion, die Leitstimmung, die Leitgeschichte, und einzelne Geschichten sind so die einzelnen Dinge, die punktuell passieren. Das klingt jetzt noch ein bisschen abstrakt, aber ich erkläre es mal anhand von einem sehr, sehr bekannten Narrativ. Jeder von uns kennt dieses Narrativ über die USA, das ist das Land der unbegrenzten Möglichkeiten. Das ist das Narrativ. Das ist erstmal keine Geschichte, weil es keinen definierten Anfang und kein definiertes Ende hat. Es hat keine Höhen und Tiefen. Es gibt dir einfach einen Grundtenor. Mhm. Die einzelnen Geschichten, die die Menschen erzählen, der Portugiese oder die Portugiesin, die in die USA kommt und dort seinen oder ihren Weg macht, Argentinier, Argentinierin, die in die USA kommen und ihren Weg machen, und jeder hat so seine eigene Geschichte mit Höhen und Tiefen, das sind dann die einzelnen Geschichten, die oftmals eben einer Struktur folgen. Und damit eine Geschichte ist, ist auch immer ein Konflikt dabei, immer etwas, was überwunden werden muss, immer etwas, was auf dem Spiel steht. Und das ist bei vielen Narrativen eben nicht der Fall. Ein Narrativ ist oftmals die Grundstimmung, wie gesagt, die Leitemotion, die das Ganze rahmt.
Leitemotion finde ich ein gutes Bild. Ich glaube, also ich verwende es auch gerne, korrigiere mich gerne oder belehre mich. Ich verwende es auch gerne ein bisschen austauschbar mit dieser einen Idee, die man in den Fokus stellt, die eigentlich mir Orientierung gibt, in welche Richtung ich mein Marketing gestalte, in welche Richtung ich meine Kommunikation gestalte, vielleicht auch in welche Richtung mein Unternehmen sich entwickeln soll, weil so eine Idee, so ein Narrativ, so eine Leitemotion einem halt dabei helfen kann, die richtigen Entscheidungen zu treffen.
Absolut. Also ich finde den Begriff wunderschön zu sagen, man hat diese Idee, die als Nordstern fungiert, die wirkt und dir die Richtung zeigt. Und innerhalb dieser Richtung kannst du viele Dinge tun, rechts und links, und kannst viele Dinge sagen und machen. Solange sie aber zur grundsätzlichen Richtung passen, ist das im Grunde schon das Narrativ oder die Idee. Man kann es nennen, wie man möchte.
Mhm. Jetzt wird das Thema Narrativ ja auch ganz oft gleichbedeutend mit Storytelling verwendet, mhm, und deswegen direkt in so eine Marketing-Schublade gesteckt. Ja. Ja, jetzt habe ich ja gerade schon gesagt, eigentlich kann das ja viel mehr bewirken. Was sind so deine Anwendungsfälle, wo du merkst, dass Narrative wirklich was verändern können?
Ganz, ganz vielfältig. Ich meine, wir kennen Narrative aus der Gesellschaft, die oftmals gesponnen werden. Wir kennen das auf gesamtgesellschaftlicher Ebene, jetzt wie zum Beispiel das USA-Narrativ. Mhm. Wir haben mittlerweile auch sehr, sehr negative Europa-Narrative, sehr stark ein Digitalisierungsnarrativ in Deutschland, das oftmals davon spricht, dass wir unterdigitalisiert sind. Wir haben verschiedene Narrative, die in Krisenherden, Konfliktherden dieser Erde gesponnen werden. Und die Narrative sind auch immer je nach Kultur und je nach Lokalität auch anders. Es können zum einen wirklich Instrumente sein, um Menschen zu mobilisieren, um sie in eine bestimmte Richtung zu bewegen. Die globale Erwärmung, der Klimawandel ist zum Beispiel ein interessantes Narrativ. Denn was ein Narrativ zum Beispiel auch erreicht, ist, dass Menschen, die sich gar nicht kennen, an verschiedenen Orten dieser Erde auf das gleiche Ziel hinarbeiten und die gleichen Dinge tun oder beziehungsweise überhaupt Dinge tun, um an einen Punkt zu kommen. Und wenn wir über den Klimawandel nachdenken, dann merkt man, dass da jemand in Brasilien genauso motiviert werden kann wie jemand in Europa, das Richtige zu tun, mhm, das Richtige für das Ziel zu tun, obwohl sie sich gar nicht kennen. Also zum einen Mobilisierung, zum anderen natürlich aber auch Meinungsmache, Beeinflussung. Es kann ein schönes Führungsinstrument sein, um Menschen zu vereinen und auf ein gemeinsames Ziel einzustimmen. Es kann ein wunderbares Instrument sein, um die richtigen Menschen zu finden. Wenn man als Unternehmer darüber nachdenkt, okay, wie komme ich an die richtigen Mitarbeiter? Wie finde ich die Leute heraus, die mit mir genau das Gleiche erreichen wollen? Da kann ein Narrativ auch wunderbar dabei helfen, zu sagen, hey, du musst nicht sein wie ich. Wir wollen hier keine Echo Chamber. aber wir möchten auf das gleiche Ziel hinarbeiten. Und dafür habe ich dieses Narrativ entwickelt oder beziehungsweise formuliert, weil entwickelt wirkt schon wieder sehr, sehr fabriziert. Darüber können wir gleich noch sprechen. Aber habe ich dieses Narrativ formuliert, was so uns vereint als Nordstern.
Also lass uns doch direkt mal in das Thema einsteigen. Wie formuliert oder entwickelt man denn überhaupt ein Narrativ? Ja, du hast mir in der Vorbereitung gesagt, du schüttest das relativ einfach oft aus dem Ärmel. Ja. So das erste Narrativ, das entwickelt sich dann natürlich über Iterationsprozesse weiter. Aber wie kommt man überhaupt zu dieser Idee, dieser größeren Idee, womit man Leute mobilisieren kann oder auch zu einem wirklichen Narrativ, das man vorne vor das Team stellen kann, um die einfach zu motivieren beziehungsweise halt auch anzuleiten?
Das Schöne bei Narrativen ist, wenn man sich vor allen Dingen die Startup-Welt anguckt, ist, dass die nicht wirklich entwickelt sind. Viele Startups haben am Anfang ihren Zweck, warum sie existieren, ihren sogenannten Purpose. Ne? Mhm. Und viele Startups entstehen aus einem gewissen Ziel heraus, aus einer gewissen Bewegung, etwas, eine Industrie zu verändern, ein Problem zu lösen. Und oftmals wird dieses initiale Problem, dieses initiale Streben zum Leitbild. Und alles, was man dahinter macht, im Unternehmen zahlt auf dieses Leitbild ein. Je größer und je älter das Unternehmen wird, desto schwieriger wird es, weil wenn mehr Leute dazukommen, kommen viel individuelle Ziele dazu und irgendwann verwässert das. Aber oftmals ist oder eigentlich ist es immer so bei Narrativen, wenn man es richtig macht, man erfindet sie nicht, sondern man findet sie. Man guckt sich wirklich dabei an, was bewegt diese Person oder dieses Unternehmen, wo möchten sie hin? Was ist so die Vision der Zukunft? Was ist auch die Herkunftsgeschichte? Woher kommen sie? Und welchen Mehrwert liefern sie der Welt? Und das synthetisiert man dann halt so zusammen, bringt man zusammen und am Ende formuliert man das möglichst einfach, möglichst trivial aus, sodass es auch wirklich jeder verstehen kann. Weil das ist der große Vorteil von Geschichten. Wenn sie richtig gemacht sind, sind sie ganz einfach zu verstehen, ohne Vorwissen. Und man kann sie sich halt auch einfach merken. Ganz im Gegensatz zu komplexen Strategiedokumenten oder Vision, Mission Statements, ja, die Unternehmen so haben.
Jetzt hast du gerade das Beispiel von Startups genommen. Ich denke, es gilt für jede Größe eines Unternehmens, egal in welchem Stage du dich befindest. Und ich denke auch, also zumindest aus meiner Erfahrung, in dem Moment, wo du im Unternehmen drinsteckst, ist es gar nicht so einfach, dieses Narrativ zu sehen. Weil du halt so stark in den Fakten drinsteckst, so stark in den Problemen, in den Kundenprojekten und bist halt Experte für dein Thema. Aber mal rauszuzoomen und mal zu betrachten, was passiert denn hier eigentlich wirklich? Was sind die Emotionen, die dahinter stecken? Und was bewegen wir eigentlich mit unserem Tun?
Ja.
Das mal wirklich zu erkennen, auch wenn es vielleicht für uns beide von außen betrachtet immer relativ offensichtlich ist, fällt demjenigen, der in diesem Konstrukt, in dieser Firma steckt, oft gar nicht so einfach.
Ich glaube auch gar nicht, also ich würde es nicht unterschreiben, dass es für Unternehmen jeder Größe funktioniert. Wenn ich mir einen Konzern angucke, bei dem der Konzern eigentlich den Shareholdern gehört und nicht den Mitarbeitern, nicht den Geschäftsführern, bei dem der Geschäftsführer ein angestellter Geschäftsführer ist, der quasi at mercy ist, der Shareholder, dann glaube ich gar nicht, dass da Narrative wirklich so eine DNA-Sache sind. Weil Narrative bedingen oftmals, wenn ich ein ganz klares Ziel habe, ein ganz klares, hartes Narrativ. Nehmen wir Patagonia, das ist immer ein schönes Beispiel, weil jeder Patagonia kennt. Patagonia hat sich dem Umweltschutz verschrieben. Und das Unternehmen war lange Zeit sehr, sehr stark inhabergeführt mit der Mehrheit der Anteile in der Hand einer Person. Und dann kannst du halt entscheiden, was du möchtest. Und kannst halt auch wirklich radikale Maßnahmen treffen, die zum Narrativ passen, wie zum Beispiel Westen nicht mehr an die Finanzindustrie zu verkaufen oder dein gesamtes Unternehmen in eine Stiftung zu überführen. Lauter solche Dinge kannst du dann halt auch machen, wenn dir der ganze Laden gehört. Deswegen sind Narrative und narrative Unternehmensführung, zu sagen, ich richte mein Unternehmen an einem Leitgedanken aus und mache dann nur noch, was auf diesen Leitgedanken einzahlt, radikal und wirklich durchgehend, das kannst du dir fast nur als inhabergeführtes Unternehmen leisten, wenn dir der Laden gehört. Deswegen ist es super für Einzelunternehmer, deswegen ist es super für kleinere Unternehmen, für Mittelständler oder für inhabergeführte Unternehmen. Aber sobald es zum großen Konzern wird, wir kennen das alle, wie inspirierend finden wir eine große Versicherung oder einen großen Stahlkonzern? Wie groß finden wir einen großen Automobilhersteller? Sind deren Narrative wirklich überzeugend? Weiß ich nicht.
Du hast das Gegenbeispiel natürlich aus den USA, ja, mit Tesla, mit SpaceX und Elon Musk, was sicherlich so ein Ausnahmeunternehmer in dem Fall ist, der hat von Anfang an gesagt hat, was das Narrativ dieses Unternehmens eigentlich ist und daran halt alles ausgerichtet hat.
Aber da gibt es auch einen großen oder einen sehr feinen Unterschied zwischen Europa und den USA. In den USA werden viele Unternehmen von charismatischen Führungspersönlichkeiten geführt, die sehr viel Vertrauen von den Shareholdern bekommen, vom Board of Directors, also die Leute, die auch wirklich dahinter, vom Aufsichtsrat, die da wirklich gucken, was passiert. Und solange du das Vertrauen genießt und die Hauptgaleonsfigur bist des Unternehmens, dann kannst du auch Dinge machen, die etwas radikaler sind. Oftmals haben natürlich viele dieser Gründer auch noch mal sehr viele Anteile. Ich glaube, Mark Zuckerberg hatte auch für längste Zeit, ich weiß nicht, vielleicht hat er immer noch die Mehrheit.
I don't know.
Aber so, da, das ist oftmals kombiniert. Sehr viele Anteile plus sehr wichtig für die Marke. Und das ist auch so ein altes Prinzip der, könnte man sagen, der Rhetorik ist irgendwie so das Argument durch den eigenen Charakter. Wenn ich diese Marke lebe und die Mission lebe, so wie Elon Musk die Mission lebt von Tesla, beziehungsweise gelebt hat. Ich bin mir nicht sicher, ob man das jetzt noch so sagen würde, mit dem, was in den letzten Jahren so stark passiert ist. Aber, oder man guckt sich eine Greta Thunberg an, die ihr Leben verschrieben hat einer gewissen Bewegung, einem gewissen Narrativ. Dann glaubt man der Person eher, dass sie es ernst meint und schenkt der viel Aufmerksamkeit, weil diese Glaubwürdigkeit ist schon ein ganz, ganz wichtiger Punkt darin. Nur weil du es erzählst, heißt noch lange, dass man es dir glaubt.
Ja, genau. Nicht nur Aufmerksamkeit, sondern halt auch das Vertrauen am Ende des Tages. Ja. Was gehört denn aus deiner Perspektive zu einem guten Narrativ? Du hast vorhin gesagt, das Beispiel aus der USA, vom Tellerwäscher zum Millionär. Mhm. Das ist sicherlich eine sehr heruntergebrochene Formulierung für dieses Narrativ.
Ja.
Aber wie kurz kann ein Narrativ sein? Gibt es einen Baukasten für ein gutes Narrativ? Weil bei Geschichten gibt es das ja immer wieder scheinbar.
Ja.
Aber gibt es einen Baukasten für gute Narrative?
Ja, das kommt ganz drauf an, wo man die Narrative verwendet. Und das muss man ehrlich sagen. Es gibt zum Beispiel Narrative im Vertrieb und in der Unternehmensführung, speziell für SaaS-Unternehmen. Da gibt es einen Amerikaner aus San Francisco, Andy Raskin heißt er. Der macht das extrem gut. Der erklärt den Leuten, wie seine Narrative strukturiert sind. Er spricht immer davon, dass man in einer sehr, sehr komplexen Industrie, und da werden sich viele der Zuhörer wahrscheinlich wiederfinden, in einer sehr komplexen Industrie wie der Softwareindustrie, bei dem die meisten Produkte sehr austauschbar sind und Commodity sind, sind alle Behauptungen der Überlegenheit eigentlich nutzlos. Das heißt, zu sagen, wir sind die Besten, die Schönsten, die Stärksten, ist komplett irrelevant. Deswegen setzt er darauf, dass Narrative aus seiner Sicht erstmal einen fundamentalen Wandel beschreiben sollen. Wie verändert sich die Welt? Mhm. Dann beschreiben sie einen alten Weg in dieser Welt, den man, wenn man diesen geht, wird man zum Verlierer. Dann beschreibt er einen neuen Weg, den man gehen kann. Wenn man den wählt, wird man zum Gewinner. Dann welche Hürden auf diesem Weg entstehen und wie man den Leuten dabei hilft, diese Hürden zu überwinden, um ins gelobte Land zu kommen. Das ist so eine Struktur, die er propagiert, die auch wunderbar funktioniert. Ich empfehle auch nur jedem, mal seine LinkedIn-Posts sich anzugucken. Kannst du auch bestimmt gerne nach dem Podcast verlinken. Es ist unfassbar gut, was er macht. Unfassbar auch einfach auf den Punkt gebracht. Das sind so die strategischen Narrative für Unternehmensführung und Sales im Bereich B2B-Software.
Also wo es im Kern um Veränderung geht.
Es geht im Grunde immer um einen fundamentalen Wandel, der stattfindet. Und dann ist natürlich immer die Frage, Leben oder Tod. Ne? Genau. Gehst du den alten Weg, schaffst du es nicht, gehst du den neuen Weg, gut. Mhm. Das ist so ganz runtergebrochen, ganz einfach. Das ist so das Narrativ im strategischen Sales.
Kann ich auch so bestätigen aus meiner Erfahrung, auch wenn ich nie in dieser Formel drüber nachgedacht habe. Diejenigen, die wirklich für eine Veränderung einstehen, die Dinge anders machen im Vergleich zum Markt, die halt genau für diese Veränderung stehen. Egal, ob sie jetzt ein Narrativ für sich gefunden haben, das sie formulieren können oder nicht. Mhm. Sie stehen für Veränderungen, für eine neue Idee, für vielleicht auch eine ganz große Idee, die komplette Branche verändern kann.
Ja.
Und wenn das da ist, egal ob es bewusst war oder nicht, dann funktioniert Marketing und Sales deutlich besser, weil du halt, da sind wir bei dem Thema Narrative, auch dein Gegenüber mobilisieren kannst, in Bewegung setzen kannst, für diese Idee dann am Ende einzustehen oder überhaupt erstmal die Aufmerksamkeit dieser Idee zu schenken und dann hinten raus natürlich vielleicht auch die Software zu kaufen und zu implementieren.
100%. Ich glaube auch, dass es bedeutend einfacher ist, Leute abzuholen, wenn sie es spüren, wenn sie es fühlen. Und es klingt jetzt sehr esoterisch. Ich bin bei Gott kein Esoteriker. Aber es gibt so ein paar Grundprinzipien meiner Arbeit oder beziehungsweise Grundprinzipien, bei denen ich glaube, die sollte sich jeder zu Gemüte führen. Und das kommt so ein bisschen darauf zurück, dass es immer noch einen signifikanten Anteil unserer Gesellschaft gibt, die Logik und Fakten in den Vordergrund stellen, immer so auf die erste Stelle und immer versuchen zu argumentieren. Und dabei gibt es schon dieses erste Problem, dass wir alle davon überzeugt sind, dass wir faktisch korrekt, logisch sind und wir sind von uns selbst überzeugt als die logische Instanz. Und ich challenge jeden dort draußen, der einfach über Konversationen und Argumente und Streits nachdenkt. Jeder glaubt immer, man selbst hätte recht und die andere Seite wäre irrational. Die Tatsache, dass jeder das von sich denkt, zeigt schon, dass wir ein komplett verschobenes Weltbild haben. Wir sind genau das Gegenteil. Wir sind überhaupt nicht rational und überhaupt nicht faktisch getrieben. Jede Entscheidung, die wir treffen, passiert zu 99% erstmal aus dem Bauch. Und dann rekrutieren wir unseren Kopf und fragen, hey, ist das gut? Und dann kommen wir entweder mit Argumenten dafür oder dagegen, je nachdem, wie wir uns schon entschieden haben. Da gibt es auch wunderbare Literatur von Daniel Kahneman, Thinking Fast, Thinking Slow, das Buch kennt jeder. Es gibt Jonathan Haidt, der über, ich glaube, das Buch heißt The Happiness Hypothesis, da spricht er über Elephant und Rider. Der Elefant, der das Unterbewusstsein, die Emotionen repräsentiert und der Reiter, der die Fakten und das Bewusstsein repräsentiert. Und er sagt selbst, wo sich der Elefant hinbewegt, geht das Duo hin. Mhm. Wenn der Elefant nicht möchte, kann auch der Reiter nichts machen. Das bedeutet, wenn deine Emotionen nicht wollen, macht dein Kopf nicht mit. Und das ist ein ganz, ganz wichtiger Aspekt, wenn wir über Narrative nachdenken, dass es halt wirklich eine Emotionssache. Und die Leute erstmal emotional abzuholen, ist immer der richtige Schritt. Emotional, gefühlstechnisch erstmal eine Vertrauensbasis schaffen und dann hat man Zugang zum Kopf.
Hast du bei der Formel für Narrative, für SaaS-Unternehmen speziell, ja eigentlich aufgezeigt, dass es immer einen Konflikt braucht innerhalb von Narrativen.
Ja.
Welche Rolle spielt denn dieser Konflikt dabei, wenn ich ein Narrativ entwickle, brauche ich immer einen Konflikt? Und gibt es auch andere Möglichkeiten für diese Emotionalisierung zu sorgen, als jetzt einen, sag ich mal, Konflikt in mein Leben zu bringen?
Ich merke da schon, dass wir nochmal ganz kurz einen Schritt zurückgehen müssen. Also zum Thema Narrative, welche verschiedene Arten von Narrativen gibt es? Wir haben gemerkt, dass das USA vom Tellerwäscher zum Millionär ist nicht wirklich ein Konflikt erstmal. Das Narrativ funktioniert. Also es gibt verschiedene Elemente, verschiedene Arten von Narrativen. Wir haben das Sales-Narrativ, da ist meistens ein Konflikt dabei, weil der Einsatz Leben oder Tod ist ganz wichtig. Weil nur durch einen hohen Einsatz mobilisierst du Leute überhaupt was zu tun. Wenn keine Dringlichkeit existiert, kommt auch keine Handlung. Dann gibt es so Narrative, die so allgemein passieren, wie jetzt dieses USA-Narrativ, da ist kein Konflikt da. Dann gibt es Unternehmensnarrative, die so den Unternehmenszweck beschreiben. Die können auch oftmals sehr, sehr seicht sein und sehr, sehr feel good. Aber was man grundsätzlich sagen kann, und du hast es richtig angesprochen, damit etwas wirklich ins Herz trifft, braucht es einen Konflikt, braucht es zwei Mächte, die gegeneinander wirken, braucht es einen Widerstand. Mhm. Weil nur da, wo ein Widerstand existiert oder da, wo die Einsätze hoch sind, gibt es auch, wie gesagt, eine Mobilisierung zum Handeln. Weil wenn keine Konsequenzen aus der Nichthandlung für mich bestehen, warum sollte ich dann was tun? Das ist immer die Frage. Wenn mir kein Verlust droht, kein Schaden droht, warum ändern? Und dann sind wir eigentlich beim schönen Bild von Konzernen, die sich sehr wohlfühlen in ihrer Industrie, die sich ihren Status quo geschaffen haben. Warum verändern, wenn wir die Profite
Die ja lustigerweise können. Auch versuchen, immer Konflikte jeglicher Art zu vermeiden.
Ja, klar. Ja,
jegliche Kommunikation muss einmal durch die Kommunikationsabteilung gehen, abgesegnet werden, dass wir damit rausgehen, dass wir nicht irgendwas falsch formulieren, um irgendwo einen Konflikt zu erzeugen. Ich könnte den Status quo wieder verändern oder zumindest unseren Status angreifen.
Ich glaube, das hat aber auch viel damit zu tun, dass es einfach hochkomplexe und sehr, sehr große Unternehmen sind, bei denen es sehr viele Menschen gibt, die, wenn sie was Falsches sagen, tatsächlich dafür sorgen können, dass das Unternehmen Wert verliert.
Richtig.
Und das gefällt den Shareholder nicht.
Korrekt.
Wenn du dann der Einzelunternehmer bist und du sagst mal was Falsches und die Leute echauffieren sich darüber, dann kann das durchaus auch gute Presse für dich sein, je nachdem, was du sagst. Also, ich meine, ich möchte jetzt nicht pauschal sagen, dass jede Bad Press ist immer Good Press. Nee. Ich glaube, du müsst deine Frage von vorher nochmal, ich bin jetzt ein bisschen abgeschweift.
Die Kernfrage war ja, brauche ich Konflikte, um Emotionen zu erzeugen? Und wenn nein, welche Alternative hätte ich zum Konflikt in meiner Kommunikation, um trotzdem eine Emotionalisierung des Gegenübers zu schaffen?
Ich glaube, da kann man nochmal zurückführen und sich selbst fragen, wenn ich mir eine TV-Serie angucke oder ein Buch durchlese oder ein Freund oder eine Freundin eine Geschichte erzählt aus dem Alltag. Wann ist es interessant? Wann fesselt es mich? Eigentlich fast nur, wenn irgendwas passiert, was nicht passieren sollte. Wenn irgendwas schief geht. wenn irgendwas Unerwartetes passiert, wenn ich von meinem komfortablen Status quo ins Chaos gerate und dann wieder rauskämpfen muss. Also das Interessante ist ja, egal welche Nationalität, egal welches Volk rund um den Globus, wir alle teilen die gleichen Strukturen, wie Geschichten erzählt werden. Das heißt, wenn wir diesem Grundsatz folgen von wir haben einen Konflikt, den es zu überwinden gilt, dann wird man jeden erreichen. Dann wird eine Story immer ins Schwarze treffen. Also ja, man braucht auf jeden Fall einen Konflikt.
Sehr gut. Dann lass uns mal versuchen, das Ganze ein bisschen zu konkretisieren. Du hast ja auch mich dabei begleitet, meine Positionierung, das Narrativ, das neue Design, diesen kompletten Branding-Prozess, den ich jetzt gefühlt auch mit dir im letzten Jahr durchgemacht habe, zu begleiten. Und ich würde mit dir gerne mal den Prozess jetzt mal ein bisschen Revue passieren lassen.
Ja.
Und das hilft vielleicht dann auch jemandem, der uns heute zuhört, so Schritt für Schritt zu verstehen, wie kannst du denn als in meinem Fall Einzelunternehmer bzw. Inhaber meines Beratungsunternehmens, aber auch als größere Company nachvollziehen, wie ich eigentlich an so ein Narrativ rankomme. Weil nicht jeder kann mit dir arbeiten, nicht jeder kann sich eventuell auch jemanden leisten, der mit einem dann diese große Schleife fährt.
Ja.
Und da würde ich gerne versuchen, heute so einen kleinen Blueprint vielleicht zu schaffen.
Gerne.
Anhand meines Beispiels, und da können wir dann wahrscheinlich auf so ein paar Themen, so ein paar Fragen, die ich jetzt im Kopf habe, nochmal darauf eingehen und dann auch verstehen, wie solche Narrative in der Praxis auch entwickelt werden können und vor allem auch, welche Fragen überhaupt interessant sind. Und das wäre auch direkt so meine erste Frage. Du bist ja damals, ich weiß gar nicht mehr genau, wie wir in Kontakt gekommen sind. Ich glaube,
LinkedIn.
Ja. Genau, dann hast du bei Mantro hier in München gearbeitet, was damals, als ich nach München gezogen bin, so die einzige Firma war, bei der ich mich jemals beworben habe.
Ist das mir jetzt ja. Auch eine gute Geschichte.
Genau, weil die halt einfach coole Sachen gemacht haben. Ja. Die haben Unternehmen aufgebaut, Startups aufgebaut. Da hat man eine Spielwiese gehabt, um auch sich selbst weiterzuentwickeln. Das war, glaube ich, so ein bisschen Aufschlag für uns. Mhm. Und dann kamst du ja irgendwann auf mich zu und hast gesagt, du, wir müssen mal an deinem Narrativ arbeiten, weil da passt irgendwas nicht. Ja? Was hat aus deiner Perspektive damals nicht gepasst und wo kam diese Diskrepanz auf, dass du gesagt hast, ey, dem Jungen, dem muss ich helfen?
Das war schon ein bisschen dreist von mir eigentlich, jemandem zu sagen, hey, das, was du da machst, das passt nicht. Vor allen Dingen, wer bin ich überhaupt, um so ein Urteil abgeben zu können? Was mir von außen aufgefallen ist, ist, dass du als Berater für, jetzt sage ich jetzt mal, diese Themen, wie baue ich einen strukturierten Vertriebsprozess, einen Marketingprozess auf, dass du in diesem Bereich anders wirktest als die meisten im Markt. Wir alle kennen die schwarzen Schafe in diesem Markt. Ich werde jetzt keine Namen nennen, da bin ich jetzt kein Fan davon, aber wir alle kennen die Beispiele, die uns auch immer wieder als Werbung auf Instagram und YouTube ausgespielt werden, die dir erklären wollen, wie man ein Unternehmen sechsstellig skaliert oder siebenstellig skaliert. Das schaukelt sich ja von Jahr zu Jahr hoch, sieben-, achtstellig, alles schon gesehen. Man hat bei dir gemerkt, dass es zwar um die gleiche Thematik geht, aber irgendwie der Ansatz ehrlicher und nüchterner ist, nicht so Hype getrieben und vor allen Dingen nicht mit diesen unglaubwürdigen Versprechungen behaftet ist. Und mir ist dann aufgefallen, dass die Art und Weise, wie du dich visuell präsentiert hast, aber immer noch diese Sprache der Industrie spricht, in der du offensichtlich, also nach meiner Wahrnehmung, gar nicht sein wolltest und auch deine Posts diese Sprache nicht gesprochen haben. Also irgendwo war das inkonsistent. Für mich war das von außen so, ich wusste nicht, welches Signal ich wahrnehmen sollte. Bist du jetzt einer von diesen komischen Scam-Leuten oder bist du keiner von den Scam-Leuten? Ich bekomme Signale von beiden Seiten. Und da habe ich halt gesagt, ich glaube, der hat Potenzial. Aber für mich ist derzeit, ich weiß nicht, welche Richtung. Mhm. Wo geht er hin?
Das fand ich spannend, weil ich bin ein Verfechter davon, also ich bin ganz fester Meinung, dass du bei einigen Themen jemanden brauchst, der dir diese Dinge reflektiert. Ich bin eigentlich derjenige, der genau das bei meinen Kunden macht. Ich finde genau diese Diskrepanzen in der Außenwahrnehmung, in der Außenkommunikation und schließe die.
Ja.
Und dann mal jemanden zu haben, der mir das so relativ klar und offen widerspiegelt, hat dann für mich auch gezeigt, hey, ich war selbst betriebsblind. Mhm. Ich habe die Dinge gar nicht erkannt. Wahrscheinlich habe ich einfach mich an den Markt irgendwann angepasst, mhm. Ja, visuell oder dann auch kommunikativ auf der einen oder anderen Ebene. Weil es haben halt alle so gemacht. Und wenn du halt die ganze Zeit in diesem Markt unterwegs bist, es immer konsumierst, ja. Dann kommunizierst du es auch irgendwann. Ja, und das war für mich dann ganz spannend, einfach in dem Moment einfach jemanden zu haben, der relativ plump gesagt hat, du, lass mal drüber reden, ich habe das Gefühl, da passt irgendwann nicht zusammen. Weil mein Bauch sagt mir irgendwie, hey, das ist ein cooler Typ, der hat was drauf, das funktioniert. aber irgendwie alles drumherum, das spricht eine andere Sprache.
Ja.
Und dann mussten wir da mal ran. Und dann haben wir uns auch dafür entschieden, diesen Prozess gemeinsam anzustoßen. Und ich glaube, wir haben uns in einem Biergarten getroffen dann zum Kickoff.
Ursprünglich, ja. Da war, deine Tochter war dabei, deine Frau ist noch dazugekommen, war sehr angenehm. Du hast auch gleich meinen ersten Eindruck, den ich online hatte, bestätigt, dass du nicht einer dieser Typen bist.
Wirktest ich habe meine Rolex extra zu Hause gelassen.
Selbst mit der Rolex wirktest du sehr... Also selbst wenn da der Rolex dabei gewesen wäre, du wirktest sehr bodenständig, Familienmensch, das hat mir sehr gut gefallen. Das waren alles so Dinge, wo ich gemerkt habe, okay, da ist schon was da. Und dann habe ich meinen Standardprozess begonnen, bei dem es oftmals darum geht, erstmal die Person kennenzulernen, herauszufinden, wer bist du, woher kommst du, was waren so deine wichtigen Erlebnisse im Leben, was ist dir wichtig, wo möchtest du hin, all diese Dinge. Klingt auch schon wieder alles sehr esoterisch, aber das sind eigentlich im Grunde wichtige Anekdoten und Geschichten, die Leute haben, die ja Teil ihrer Identität ausmachen. Und damit haben wir erstmal begonnen.
Die Sache ist, in dem Prozess, du weißt auch gar nicht, mit welchen Informationen oder mit welchen Geschichten ich um die Ecke komme.
Ja. Ja.
Das sind auch meistens ja keine wirklichen Fakten, die du dann dabei lernst. Es ist halt ein Gefühl.
Ja.
Du bekommst halt durch verschiedene Geschichten eine Idee. Da sind wir wieder bei diesem Unterschied Geschichten und Narrativ. Mhm. Du bekommst halt eine Idee anhand meiner Geschichten, die ich so erzählen kann, wie das Narrativ aussehen kann am Ende des Tages, für das ich als Person oder auch als Unternehmer einstehen kann.
100%. Und das ist auch so, ich meine, in meinem Prozess gibt es verschiedene Stufen. Zum einen höre ich mir an, woher kommen die Leute, wohin wollen die Leute, wer sind sie, was ist ihnen wichtig, was sind so die Sachen, die sie geprägt haben. Aber natürlich gucke ich mir auch an, wie sprechen andere Leute über dich. Ich habe dann auch mit Leuten gesprochen, mit denen du schon zusammengearbeitet hast. Das waren Kunden, das waren Partner, es waren Leute, die dich kennen. Oftmals mit vielen Kundenprojekten habe ich in der Vergangenheit auch Menschen genommen, die jetzt kein gutes Erlebnis hatten mit der Person oder dem Unternehmen. Das ist auch ganz, ganz wichtig, einfach mal so eine differenzierte Perspektive zu bekommen. Also nicht nur Fans, weil Fans verzerren auch dein Weltbild. Und zu gucken, was wird denn über dich erzählt? Und dann schon mal da ausloten zu können, ist denn das, was er über sich selbst erzählt und das, was er selbst signalisiert, deckungsgleich mit dem, was die Welt über diese Person sagt. Mhm. Und da kann man schon die ersten Diskrepanzen herausfinden. In vielen Fällen ist es weitestgehend deckungsgleich. Aber in einigen Fällen gibt es natürlich dann auch interessante Punkte, wo man dann sagt, okay, da müssen wir noch nachschärfen. Oder man kann es gezielt nutzen. Weil oftmals entgeht einem selbst so ein bisschen in der Aufmerksamkeit Dinge, die ganz viel Potenzial haben, die man aber selber gar nicht mehr mitkriegt.
In dem Punkt will ich mal tiefer einsteigen. Weil, also ich bin auch der Meinung, dass solche Gespräche mit Kunden, aber auch also mit Fans, aber genauso auch mit Hatern, die enorm viel beibringen darüber, wie du deine Kommunikation schärfen kannst, aber auch natürlich, wie du dein Geschäftsmodell weiterentwickeln kannst. Und ganz wenig Unternehmen, gerade in der frühen Phase, bauen das wirklich mit ein, dass sie diese Feedback-Loops haben mit Menschen oder Unternehmen, die ihnen Geld zahlen für das, was sie tun. Ja, dafür auch einen gewissen Nutzen erwarten, einfach mal zu verstehen, hey, wie findest du es eigentlich? Wie findest du unser Produkt?
Ja.
Nun funktioniert die Software vernünftig. Diese Feedback-Loop mit einzubauen, machen enorm wenige. Die Frage, die ich jetzt an dich habe, denkst du, dass ich dieselben Erkenntnisse aus diesen Gesprächen bekommen hätte, wenn ich sie selbst geführt hätte, im Vergleich zu dir als Externer, als Unbeteiligter, der mit einer ganz anderen Perspektive, aber auch mit einer ganz anderen, sage ich mal, Intention in so ein Gespräch reingehen kann?
100%ig. In der Regel ist es so, auch wenn ich das mit größeren Unternehmen mache, dann möchte ich das immer alleine machen mit den Leuten, mit denen ich interviewe. Das sind keine Gruppeninterviews, das sind keine Focus Groups, das sind Einzelgespräche. Da gibt es einen groben Gesprächsrahmen aus gutem Grund, weil das Gespräch muss frei fließen. Es ist wichtig, dass die Leute ihren Gedanken nachgehen können und es ist wichtig, dass die Leute psychologische Sicherheit genießen. Das heißt, egal was sie sagen, egal wie hart sie vom Leder ziehen, das muss tatsächlich anonym bleiben. Mhm. Weil nur so kriegst du die Leute dazu, dass sie wirklich das interessante Zeug erzählen. Und ich würde immer empfehlen, das Gespräch mit jemand anders zu suchen, weil die Person ist nicht vorbehaftet, die wird nie defensiv, die will eigentlich nur verstehen, warum.
Ja.
Und egal, was man über dich erzählt, ich würde nie defensiv werden. Ich würde die Person nie angreifen. Ich würde nur interessiert zuhören und nachbohren und versuchen, tiefer zu gehen. Aber ich wäre nie an dem Punkt, an dem sich die Person, die erzählt, irgendwie schlecht fühlt, weil ich bin nicht du. Und sie weiß auch, ich filter und gebe das nicht 1:1 weiter. Das ist natürlich eine ganz, ganz wichtige Sache. Hat nicht jedem Kunden immer gefallen, dass ich gesagt habe zur C-Level-Ebene, okay, was ihr hier seht, werdet ihr nur noch in anonymisierter Form am Ende zu Gesicht bekommen, um nicht herausfinden zu können, wer es gesagt hat. aber es ist ein ganz wichtiger Teil des Prozesses.
Wenn ich das Thema auf den Tisch bringe, schlage ich mal vor, so aus Effizienzgründen, ja, ich kann da mal einen Fragebogen machen, ich schicke dir einfach einen Fragebogen an alle Leute. Wie schätzt du das ein? Also ich glaube, wir haben dieselbe Meinung, aber ein qualitatives Gespräch, face-to-face, gegen so eine Kundenumfrage, wo lerne ich mehr?
Also Fragebögen sind ganz, ganz schwierig bei so einer Sache, weil viel, was die Leute erzählen, erzählen sie zwischen den Zeilen. Oftmals sind es gewisse Emotionen, die im Gespräch mitschwappen, bei denen ich dann näher nachhake. Das sind so Randnotizen, bei denen ich näher nachhake. Du musst vor allen Dingen in solchen Gesprächen auch erstmal eine gewisse Offenheit erzeugen, eine gewisse Vertrautheit, bevor die Leute sich überhaupt öffnen. Das geht mit dem Fragebogen gar nicht. Da gehen die Leute durch, das machen sie zwischen Tür und Angel, dem schenken sie nicht viel Aufmerksamkeit. Und es gibt nichts Besseres als ein Gespräch zwischen zwei Menschen, bei dem man auf das achten kann, was die Person sagt. Natürlich muss man so ein bisschen geschärft sein dafür, wie funktioniert sowas und sowas lernen. Ich war nicht von Anfang an gut darin, ich habe meine Zeit gebraucht. Und es ist auch jedes Mal so, wenn ich mit einem neuen Unternehmen arbeite und für die ersten Interviews, die Erkenntnisse aus den ersten Interviews informieren immer, was ich in den nachfolgenden Interviews frage. Das heißt, die ersten sind nicht wie die letzten, die sind immer unterschiedlich. Mhm.
Was sind denn für dich so Leitfragen? Kannst du ja gerne auch bei unserem Beispiel bleiben. Mit welchen Leitfragen bist du in die Gespräche gegangen mit meinen Kunden, um zu verstehen, ob das Bild, was du bisher von mir bekommen hast, auch der Realität entspricht?
Also es kommt immer darauf an. Ich habe in der Regel eigentlich immer Unternehmen mit mehreren Leuten befragt und weniger die Einzelunternehmen. Du warst einer der Ersten, mit denen ich gesprochen habe. Vielleicht eine meiner Lieblingsfragen aus dem Unternehmen. Ich frage immer, wenn die Leute, vor allem Mitarbeiter, wenn du ab sofort wirkliche alleinige Verfügungsgewalt hättest über das Unternehmen und könntest machen, was du wolltest, was würdest du tun? Also volle Kontrolle, was würdest du anders machen? Und das gibt den Leuten oftmals so ein Gedankenspiel, boah, ey, jetzt darf ich selber mal, grüne Wiese, cool. Und dann kommen ganz, ganz viele Gedanken. Mhm. Dann kommt echt viel.
Das heißt, du gehst sehr stark mit offenen Fragen in diese Gespräche rein, um dem Gesprächspartner die Möglichkeit zu geben, sag ich mal, die Motive auszuwählen oder den Fokus auszuwählen und gibst nicht deine Gedanken schon vor und lässt sie dir nur bestätigen.
Also so gut wie gar nicht. Klar, es gibt dann auch Gespräche, bei denen man im Gespräch selbst mit der Person in den Fluss kommen muss. Das heißt, man bringt dann immer wieder eigene Meinungen mit und lässt sie mit einfließen und dann wird es zu einer Konversation, weil du kannst nicht immer die ganze Zeit nur Fragen stellen. Es wirkt irgendwann sehr robotisch und mechanisch und sehr fake. Das heißt, es muss irgendwann auch mal von dir eine Meinung kommen. Und es darf auch sein, es darf nur nicht überhand nehmen. Was ich die Leute gefragt habe, die mit dir gesprochen haben, ich habe sehr stark über negative Erfahrungen gesprochen. Ich habe gesagt, so, was war denn so der Moment, bei dem du dir gedacht hast, hey, das war jetzt nix, Kevin. Solche Momente, aber auch positive Momente, wo ich gesagt habe, was war das absolute Highlight in der Zusammenarbeit mit dir? Ich habe auch gefragt, was die Leute ob sie sich noch daran erinnern können, wann sie sich zum ersten Mal getroffen haben und ob sie mir diesen Moment schildern können, so was der erste Eindruck war, die erste Interaktion mit dir. Und wenn sie jetzt Revue passieren, wie sich dieses Weltbild von dir geändert hat von Anfang zu Ende oder auch solche Sachen, wenn du mir jetzt den Kevin weiterempfehlen würdest, was würdest du sagen? Also für dich pitchen. Sowas sind immer ganz gute Übungen, um so ein bisschen herauszufinden, was sagen denn die Menschen über einen?
Haben auch weniger mit Fakten zu tun.
Gar nicht.
Ne? Ich glaube, jeder Unternehmer würde dann wieder direkt auch in die Fragen gehen, hey, was hat sich im Umsatz verändert?
Ja.
Oder ne? Also in die Richtung faktisch verstehen wollen, was für einen Impact hat vielleicht die Zusammenarbeit. Während du jetzt auch mit den Fragen, die du als Beispiele reingebracht hast, immer versuchst, irgendwie einen emotionalen Rahmen zu setzen.
Absolut.
Und dann zu fragen, hey, wie hast du dich da gefühlt?
Ich meine, das Thema mit dem faktischen Einfluss von Narrativen ist wirklich ein brisantes, weil viele Unternehmer wollen natürlich immer den Return on Invest sehen. Klar,
ja.
Ich investiere jetzt hier x Euros, ich will sehen, was kommt dabei raus. Und das gleiche Problem haben wir ja auch im Brandmarketing. Existiert das exakt gleiche Problem, dass jeden Euro, den du im Brandmarketing investierst, vor allem wenn es irgendwelche Kampagnen sind, Storytelling, klar kannst du messen, habe ich jetzt mehr Follower bekommen auf Instagram, habe ich mehr LinkedIn-Visits bekommen, LinkedIn-Follower, aber was der Bottomline-Wert ist, ob jetzt zum Beispiel der Mehrumsatz in dem einen Monat wirklich auf die Kampagne zurückzuführen ist, das ist gar nicht mehr so einfach. Mhm. Also es ist gar nicht mal so einfach, nicht mehr, sondern gar nicht mal so einfach. Attribution war schon immer ein Problem und bei Narrativen noch viel mehr. Aber grundsätzlich, was die meisten Unternehmer, mit denen ich zusammenarbeite, ich sage nicht alle, weil das ist natürlich nicht immer der Fall, aber die meisten Unternehmer, 80-90%, mir zurückspiegeln am Ende ist, sie haben eine große Klarheit darüber, wo das Unternehmen hin soll. was sie tun sollen, über was sie sprechen und vor allen Dingen viel wichtiger, darüber eine Klarheit darüber zu haben, was man tun soll, ist eine Klarheit darüber zu haben, was man nicht tun soll. Und da kommt so ein schöner Spruch raus, denn wenn man kein Ziel hat, wirkt jede Ablenkung wie eine Opportunity. Mhm. Und das trifft für ganz viele Unternehmen zu. Wenn sie nicht wissen, wo sie hinwollen, für was sie stehen, dann gibt es da was und dann könnte man da noch eine Partnerschaft machen und da noch ein Projekt. Ich glaube, viele Leute, die zuhören, die kennen das nur zu gut. Wenn man kein Ziel hat und nicht weiß, wofür man steht, dann macht man irgendwie jeden möglichen Schmarrn mit.
Weil das Gras ist auf der anderen Seite auch immer grüner.
Immer. Und Geld, klar, Geld stinkt nicht. Ne? Genau. Und dann sagt man, hey, das ist ja auch noch mal ein Projekt und warum das auch nicht mitmachen. Und ehe man sich's versieht, ist man dann nach 5 Jahren eine Bude für alles, hat dann 20 Services angeboten, weiß nicht, wie man sie staffed, merkt dann auf einmal auf der Website, man kann sie nicht mehr kommunizieren, weil es passt irgendwie alles nicht mehr zusammen. Man ist nicht mehr trennscharf und geht im Meer von Standarddienstleistern als Commodity Company komplett unter.
Ja, und dann wird der Prozess, den wir gerade beschreiben, umso schmerzhafter und umso komplizierter, weil du viel mehr Informationen versuchen musst zu verdichten, um halt diesen neuen Nordstern für sein Unternehmen zu finden.
Da kommen wir zum Konflikt, weil sobald du anfängst, dich dann wirklich fundamental intern zu transformieren, tut's richtig, richtig weh. Und wenn es richtig weh tut, dann weißt du aber auch, was dringend notwendig.
Was hast du aus den Kundeninterviews, um jetzt nochmal auf unseren Prozess oder auf meinen Prozess dann zurückzukommen, was hast du gelernt oder was wurde bestätigt oder auch welche Diskrepanzen haben sich aufgetan?
Für alle Leute, die sich fragen, hey, ist es nur bei uns so chaotisch und haben nur wir das Problem? Ich kann sagen, die meisten Unternehmen haben das Problem. Die meisten Unternehmen haben ein Kommunikationsproblem. Und es ist jetzt erstmal nicht negativ, weil die meisten Kommunikationsprobleme kommen auch aus der Strategie. Die kommen einfach daher, dass man nicht ganz genau weiß, was man tun soll und wer man ist und wofür man steht. Weil wenn ich das alles nicht weiß, dann weiß ich auch gar nicht, was ich der Welt erzählen soll. Das heißt, jeder Marketingleiter, der sich schwer tut, irgendwie an den Markt zu kommunizieren, weil irgendwie zu viel passiert im eigenen Unternehmen und man zu viel vorhat, es ist meistens ein Fokusproblem. Ein Problem der fehlenden Identität, des fehlenden Narrativs. Und das ist wirklich in ganz, ganz vielen Unternehmen so. Ich habe selten gesehen, dass es komplett sauber läuft. Es wäre auch langweilig, wenn wir mal ehrlich sind. Die meisten Unternehmen sind einfach ein organisches Gebilde. Das ist eine kleine Gemeinschaft aus Menschen. Die entwickelt sich und das ist oft chaotisch, weil oftmals das Geld fehlt. Und so ist es einfach.
Aber die Frage hat sich jetzt mehr darauf bezogen, auf den Prozess, den wir dann durchgeführt
haben. Ach so, die Gespräche.
Okay. Genau, für unser Unternehmen, um das wieder ans Beispiel zurückzuführen. Mhm. Was sind da die Erkenntnisse gewesen für dich? Was hast du aus diesen Gesprächen? Ich glaube, am Ende waren es, glaube ich, nur 2, 3, 4, die du geführt hast. Was hat sich bestätigt oder was hat sich vielleicht auch an neuen Diskrepanzen für dich aufgetan? Und wie hast du diese Informationen dann verarbeitet mit den Informationen, die ich dir im Vorfeld übergespielt habe?
Sorry, dass ich kurz abgeschweift bin. Das passiert mir öfters.
Das ist okay.
Also es hat sich viel bestätigt. Das hat sich vor allen Dingen auch mein eigener Eindruck bestätigt. Das, was ich im Vorfeld gedacht habe, dass du eben eine andere Schiene einschlägst als der Rest des Marktes. Das haben viele von den Interviewteilnehmern so direkt zurückgespielt. Die haben mir dann gesagt, hey, der Kevin ist anders, der will gezielt anders sein, der macht die Dinge anders. Die haben mir dann die Dinge geschildert und es hat auch alles wunderbar gepasst. Das war so erstmal der große Bestätigungspart. Also ich war dann auch in mir persönlich bestätigt, dass meine Wahrnehmung nicht statistischer Ausreißer war. Weiterhin, Diskrepanzen haben sich aufgetan. Klar, es hat sich auch verfestigt, dass ein gewisses Vokabular, das du verwendet hast, eine gewisse Art und Weise zu kommunizieren, auch bei deiner Zielgruppe so ein bisschen, dass sie merken, das passt nicht so ganz. Das ist irgendwie nicht so ganz d'accord mit dem, was er sein möchte. Also da hat man auch gespürt, dass auch diese Diskrepanz von mehreren Leuten wahrgenommen wird. Aber nicht unbedingt störend. Nicht so, dass sie gesagt haben, hey, mit dem würde ich nie was machen. Viele haben aber zurückgemeldet, dass sie das persönliche Gespräch mit dir gebraucht haben, um überhaupt überzeugt zu sein, dass du was kannst. Und das ist natürlich schwierig. Weil wenn du darüber nachdenkst, du willst Neugeschäft bekommen und bekommst Traffic auf eine Website und du willst die richtigen Leute anziehen, wenn die Art und Weise, wie du kommunizierst, die erste Hürde ist, die erste Friction, die du erzeugst und damit Leute verlierst.
Genau, und ich dann damit direkt in die falsche Schublade kategorisiert werde und für die Menschen, die ich eigentlich erreichen will, die ich vielleicht initial mal durch einen Post oder durch eine Anzeige, wie auch immer, in meine Welt gebracht habe und die dann auf einmal merken, so, ist doch einer von den eventuell Scammern. hast du direkt natürlich nicht gewonnen. Ja.
Und das war auf jeden Fall eine schöne Bestätigung zu wissen, okay, und das ist das, was ich meinte am Anfang. Oftmals habe ich schon eine Idee am Anfang, in welche Richtung das Narrativ gehen kann. Auch hier hatte ich klar am Anfang eine Idee, wie ich mir dich vorstelle. Das ist natürlich auch immer so ein bisschen, ich würde jetzt mal sagen, überheblich zu denken, man weiß, wie es geht. Deswegen holt man sich auch nochmal Datenpunkte und versucht so viel wie möglich diesen Confirmation Bias zu reduzieren.
Das hast du ja in jedem Kontext von Kommunikation, Marketing, Sales. Du musst halt diese Touchpoints, Kontaktpunkte mit dem letztendlichen Kunden sammeln oder mit denjenigen, die halt von dem Narrativ, von den Geschichten, von den Aktivitäten beeinflusst werden sollen, um wirklich zu verstehen, kommuniziere ich hier gerade das Richtige?
Ja.
Oder kommuniziere ich oder baue ich mir hier ein Luftschloss auf, was am Ende des Tages gar keinen so wirklich interessiert oder in Bewegung bringt?
Ich meine, was ich natürlich schon noch auch mit abgefragt habe, was für mich interessant ist, ist, was bewegt denn überhaupt deine Zielgruppe? Weil du hast mir Dinge erzählt darüber, warum du existierst, warum du Dinge machst, welche Probleme du am Markt löst. Das war deine Sicht. Ich habe es schon oft gesehen, dass Unternehmen sagen, sie lösen die und die Probleme und die Kunden kaufen sie aus einem anderen Grund.
Ja.
Und dann nochmal mit den Kunden nachgefragt, hey, was sind denn überhaupt die Probleme, die für dich gelöst werden? Was macht Kevin bei dir überhaupt? Und da war dann auch natürlich wieder deckungsgleich zu dem, was du gesagt hast, was für mich erstmal so ein Haken war auf meiner Checklist. Ja, der macht das alles.
Mhm.
Das ist erstmal keine Konflikte, keine größeren Konflikte.
Ja, okay. Das heißt, was wir jetzt zu dem Zeitpunkt verstanden haben oder was du auch dann verstanden hast, war so ein bisschen meine Perspektive, die Perspektive der Kunden. Du hattest schon so eine Idee, weil du ja natürlich auch den Markt kennst und weißt, was da alles passiert, wie der so aussieht. Aber auch das Thema Market Research spielt ja in so einem narrativen Prozess trotzdem immer noch mal eine Rolle, dass man nicht nur sich 100%. Anschaut, was kann ich denn überhaupt und wie wird das vielleicht von meinen Kunden wahrgenommen, sondern sich halt auch mal anschaut, was gibt es im Markt und welche Lücken im Markt könnten wir denn theoretisch mit unserem neuen Narrativ auch füllen.
Ja, das ist ein ganz wichtiger Punkt, den du ansprichst. In jeder Strategie, in jeder Positionierung muss man sich angucken, mit wem konkurriert man denn überhaupt. Und dabei gibt es faktische Konkurrenten, bei denen man sagt, okay, das ist ein Unternehmen, mit dem man konkurriert. Es gibt auch wahre Konkurrenten, das ist dann auf der Höhe des Narrativs, dass man sich einfach aus diesem Konkurrenzkampf enthebt und später sagt, hey, wir kämpfen jetzt gar nicht so sehr gegen Beratung XYZ, sondern wir kämpfen gegen eine größere Bewegung in der Industrie, diesen fundamentalen Wandel. Aber klar guckt man sich den Markt an und schaut, was macht denn überhaupt, was macht das mit den Menschen, dass es so viele von diesen Scam-Beratern gibt? Ich meine, ZDF Neo hat schon mal so einen Bericht gemacht über diese Coaches, die online rumschwirren. Das ist ja alles so ein saurer Beigeschmack oder so ein fader Beigeschmack, den die Leute haben, wenn sie erstmal von Coach was hören. Wenn sie was von Leuten hören, die auf LinkedIn einen Podcast machen. Wenn sie was hören von jemandem, der dir dabei helfen will, deine Prozesse zu optimieren. Das hat alles so einen richtig faden Beigeschmack. Und dabei habe ich mir schon angeguckt, wie präsentieren die sich alle visuell. Dabei war vollkommen klar, dass die alle irgendwie auf, und das haben wir auch bei dir am Anfang gesehen, visuell auf schwere Kontraste gehen, auf so schwarz, Gold, auf sowas, auf so Standard Farbschemata, die sehr stark nach Reichtum, Wohlstand aussehen, solche Dinge. Oder extrem krasse Signalfarben. Wir haben aber auch gesehen, dass die alle ein gewisses Vokabular verwenden, dass da gewisse Worte abfallen, dass man halt sagt, ja, finanzielle Freiheit, sechsstellig verdienen, skalieren, lauter solche Dinge. Wobei skalieren jetzt erstmal kein problematisches Wort ist, aber eine Kombination. Und das hat uns dann natürlich in unserem Prozess auch informiert, dass wir für uns gesagt haben, hey, wir machen hier mal eine Liste von Wörtern, die wir nicht mehr verwenden wollen. Wo wir halt sagen wollen, hey, das ist jetzt erstmal No-Go, so sprechen wir nicht. Aber auch zeitgleich für uns gesehen, hey, wir müssen, wenn wir uns klar von diesem Strom absetzen möchten, müssen wir wirklich eine konträre Position einnehmen. Und wenn die alle auf alt, schwer und Reichtum und Wohlstand visuell gehen, müssen wir auf Leichtigkeit setzen. Müssen wir auf Leichtigkeit und Unbeschwertheit und Optimismus und Zukunft setzen. Und da war für uns dann auch schon klar, in welche Richtung das Design geht. Was natürlich schön ist, weil viele Unternehmen, wenn sie sich überlegen, hey, wir machen einen Rebrand, ist es oft einfach nur Geschmacksfrage. Und dann streiten sich.
Oder man guckt zur Konkurrenz und macht dann irgendwas Ähnliches.
Streiten sich fünf Leute nach Geschmack oder man greift die neuesten Trends auf und hat dann einfach eine trendige Homepage, so wie jeder.
Mhm.
Aber die wenigsten fragen sich tatsächlich, ist das, was ich versuche visuell zu kommunizieren, konsistent mit dem, was ich versuche zu sein? Und in deinem Fall war deine visuelle Kommunikation nicht konsistent mit dem, was du versucht hast zu sein. Deswegen haben wir uns entschieden, in die andere Richtung zu gehen.
Ja. Welchen Einfluss auf das letztendliche Narrativ hat dann für dich noch die Zielgruppe? Weil für mich war ja relativ klar von Anfang an, mit wem ich eigentlich arbeiten möchte. Ich will mit Menschen arbeiten, die wirklich was verändern wollen, die halt den Status quo auch so ein bisschen in Frage stellen. Das hat er dann auch jetzt in das, was du gerade noch erklärt hast, passt eigentlich ganz gut rein. Aber welchen Einfluss hat am Ende für dich, dass dein Verständnis über die Zielgruppe auf das Narrativ? Musst du die Zielgruppe überhaupt wirklich verstanden haben? Oder reicht es zu wissen, okay, das ist der Mittelstandsmanfred, Industrieunternehmen, Mitte 40, meistens männlich. Das reicht. Also wie tief gehst du wirklich in dieses Zielgruppenverständnis rein, um Narrative auch zu entwickeln?
Extrem tief. Ich meine, das ist ja, du versuchst, eine Konversation zu führen, die bei den Leuten in Emotionen aufbringt, die bei den Leuten Emotionen erzeugt. Und deshalb ist es eigentlich, sag ich jetzt mal, der kleinste gemeinsame Nenner zwischen dem, wer du bist und was du erreichen möchtest und dem, wer deine Zielgruppe ist und was sie erreichen möchten. Und dabei war es uns natürlich schon wichtig. Du hast anfangs sehr stark gesagt, du möchtest Leuten dabei helfen, groß zu denken und groß zu handeln und eine Idee als im Kern ihres Geschäfts zu verankern. By the way, das ist auch immer schön, wenn die Leute, wenn man mit denen spricht und richtig zuhört, entsteht oftmals auch schon der Text für die Website, wie auch bei dir. Die Überschrift ist groß denken, groß handeln, ist auch das Narrativ so in die Richtung. Und du möchtest ja, dass die Leute, mit denen du wirklich zusammenarbeiten möchtest, dass die auf deine Website gehen und sagen, hey, das ist es. Das ist mein Ding. Das heißt, du und die Zielgruppe, ihr seid ganz, ganz im Kern des Narrativs. Wirklich schon fast die zwei wichtigsten Elemente an der ganzen Sache. Und was man halt schon merkt, ist, je präziser das Narrativ, desto besser. Und je mehr das Narrativ an Zielgruppen ausschließt und je nischiger es das Unternehmen macht, desto besser ist das Narrativ.
Wie oft merkst du, ich gebe ja nicht nur meinen Prozess, weil es ja viele Prozesse begleitet, wie oft merkst du, dass das zu einem Problem wird, weil die Unternehmen ihre Zielgruppe eigentlich gar nicht so wirklich kennen?
Ja, das ist nicht nur, dass sie die Zielgruppe nicht kennen. Das ist in vielen Fällen das, was du vorher schon gesagt hast. Irgendwann verliert man den Kontakt zum Markt. Man ist einfach nicht mehr nah beim Kunden, man spricht nicht oft genug mit ihm oder mit ihr. Man spricht einfach nicht oft genug mit dem Markt. Und das ist schon das passiert ganz, ganz häufig. Da glaubt man dann, den Markt zu kennen. Dann wird man 10 Jahre älter, hat Trends verschlafen und blickt dann sowieso nicht mehr durch. Das ist passiert ganz häufig.
Es ist eine enorme Diskrepanz. Sie wissen, was sie tun, aber nicht, was es am Ende bewirkt in der Welt des Kunden. Das ist natürlich bei Softwareunternehmen ganz anders oder ähnlich wie bei Beratern, aber da hast du Produkthersteller, die nochmal eine ganz andere Herausforderung haben oder teilweise ja auch Kommunen, die ja auch vielleicht für ein gewisses Narrativ stehen möchten. Aber wenn man nicht wirklich versteht, wen will ich denn eigentlich genau erreichen, welche Emotionen kann und möchte ich überhaupt dort auslösen, das ist etwas, das siehst du relativ schnell, aber das Unternehmen vielleicht nicht. Und dann kann halt im Rahmen dieses Prozesses, das nach einem ziemlich großen Schritt aussehen, sich weg von den Fakten zu bewegen, hin zu dieser Idee, zu diesen Emotionen, die man vorher gar nicht so wirklich kannte und auch in der täglichen Arbeit nicht so wirklich mitbekommen hat. Also wie gehst du damit um, dass viele Unternehmen diesen Bezug zum Markt verloren haben?
Also zwei Gründe gibt es dafür oder einen wichtigen Grund gibt es eigentlich dafür, einen ganz, ganz wichtigen Grund. Ein guter Freund von mir nennt es immer Mittelstands-FOMO. Das ist so diese Angst, Geschäft auf der Straße liegen zu lassen. Das sorgt meistens dafür, dass man sich von seiner eigentlichen Zielgruppe entfernt, verbreitert und irgendwann komplett verwässert. Und ist es mal passiert, ist es super schwierig, wieder zurückzukommen. Grundsätzlich ist es so, wenn man ein Narrativ entwickelt hat, und dann ist es auch immer Ziel meiner Arbeit, die Leute noch länger zu begleiten und vor allen Dingen die Entscheidungsträger dazu zu bringen, dass sie es testen, dass sie dieses Narrativ nehmen, dass sie es in eine Sales-Präsentation packen und dass sie es Leuten präsentieren oder dass sie es mal auf die Website packen, dass sie damit einen Vortrag halten, dass sie einfach dieses Narrativ in alles Mögliche einfließen lassen, um zu gucken, resoniert es mit dem Markt? Was sagen die Leute? Finden sie es gut? Finden sie es schlecht? Sagen sie, hey, das ist Krampf? Kommen mehr Projekte dabei rum? Lassen sich Entscheidungen leichter fällen? Das sind ja ganz, ganz viele Punkte, die dir zeigen, dass du in die richtige Richtung eingeschlagen hast. Wenn du mehr Klarheit hast in der Strategie, wenn du auf einmal merkst, hey, wir streiten uns nicht mehr über Design, weil irgendwie ist klar, wer wir sein sollen. Wenn du weißt, welche Partnerschaften du eingehen sollst, wenn du Projekte ablehnst, weil du sagst, sie passen nicht zum Zweck. All diese Punkte sind schon Datenpunkte, wenn man jetzt wirklich nach Datenpunkten sucht, die dir zeigen, hey, es hat schon massiv was bewirkt. Und wie ich das sicherstelle, ich versuche es in meine Angebote mit einzupreisen, dass die Leute dafür bezahlen für die Begleitung. Denn wenn man dafür bezahlt, ist man eher bereit, es zu tun. Aber es gibt auch immer mal wieder Fälle, bei denen man halt ein tolles Narrativ entwickelt hat, das Narrativ dann umsetzen möchte und es dann in der Umsetzung tatsächlich einfach irgendwie aufgrund von alten Verhaltensweisen hängen bleibt.
Bevor wir in die Umsetzung reinspringen von Narrativen, lass uns mal über das Ergebnis sprechen, das wir dann letztendlich erarbeitet haben.
Ja.
Das ist ja zweiteilig. Auf der einen Seite haben wir ein Narrativ geschaffen und auf der anderen Seite haben wir dann das Narrativ auch übersetzt in Design und in letztendlich neue Webseite, Logo. Auch der Podcast hier ist am Ende genau aus dieser Idee entstanden, dass das Ganze auf das Narrativ einzahlen soll. Wie würdest du in deinen Worten denn das Narrativ beschreiben, das wir jetzt gebastelt haben aus all diesen Datenpunkten und Informationen, die wir gesammelt haben?
Ich mache es gerne an dieser Überschrift fest. Das ist dieses Großdenken, Großhandeln. Du möchtest Leute, die nicht nur Lust haben, ein Unternehmen aufzubauen, um damit Geld zu verdienen, sondern du möchtest Leute, die eine Idee ins Zentrum ihres Unternehmens stellen und dann bereit sind, die entsprechenden Schritte zu machen, auch wenn die vielleicht ein bisschen radikaler sind oder extremer sind in manchen Augen. Du möchtest Leute, die mit absoluter Passion versuchen, Veränderungen zu bewirken. Und das ist so der Kern des Narrativs bei dir. Es ist nicht einfach nur eine Beratung. Wir sind nicht einfach nur ein weiterer Berater hier, sondern wir sind wirklich an einem Punkt, an dem man sagt, hey, ich möchte Leute, die haben ein gewisses Ziel, die haben einen gewissen Drive, der lässt sich nicht rational begründen, die möchten was verändern. Das ist so das Kerngefühl. Und wir kennen die Leute alle. Wir kennen solche Leute, die einfach irgendwie Hummeln im Hinter haben, die man einfach nicht stoppen kann, die auch gar nicht selber wissen, warum sie es tun. Die Leute möchtest du. Und deswegen haben wir versucht, es möglichst visionär, möglichst zukunftsgerichtet, möglichst groß aufzumachen. Titel vom Podcast dazu natürlich auch. Und das ist so das, was diese Leute auch ansprechen soll.
Das Lustige ist, das war für mich nichts Neues, dass ich diese Leute haben will. Aber das mal wirklich dann auszuformulieren, sich dann die Frage zu stellen, okay, wenn ich das möchte, passt das Design, passt die Art der Formulierung, passt die Art von Anzeigen und Content, den man entwickelt. Und das alles dann mal zu hinterfragen und einfach eine Messlatte zu haben oder irgendwie eine Reflexionsfläche, zahlt das auf dieses Narrativ ein, ja oder nein, hat er danach enorm viel Klarheit und enorm viel Leichtigkeit geschaffen. Wenn es dann darum ging, ein Design zu entwickeln, wenn es darum ging, jetzt über die komplette Marketingstrategie nachzudenken, dieses neue Podcast-Format aufzubauen. Ja. Am Ende des Tages hast du
wirklich allein den Titel für den Podcast zu finden.
Brave Minds, ja. Wo kommt das bloß her? Ja. I don't know. Es hat einfach viel mehr vereinfacht in diesem Prozess, den ich ja gemeinsam dann auch mit dir angestoßen habe, dass man es einfach mal klar irgendwo aufgeschrieben hat. Mhm. Es war, wie gesagt, nicht großartig neu. Es war dann einfach nur eine Entscheidung, hey, das ist es. Und mit der Entscheidung fällt ganz viel in seinen Platz und du kannst ganz viele Entscheidungen ganz schnell treffen, weil du nicht mehr zweifelst, in welche Richtung ich gehen muss. Und das habe ich dann für mich auch gespürt, dass das enorm erleichternd ist. Weil du hast auf einmal Klarheit.
Ja, ich glaube, das ist auch der wichtigste Mehrwert, wenn jemand fragt, was bringt mir das? Das bringt dir Klarheit und es bringt dir eine Schablone, die du über alles, was du tust, drüberlegst und sagen kannst und dich selbst fragen kannst, passt das zu dem, wer ich sein möchte? Und ich sage auch Leuten immer wieder, ich erfinde nichts. Ich erfinde dir keine neue Identität. Ich bin hier kein Manipulator, der Narrative in seinem Kämmerchen strickt, die irgendwie die Massen manipulieren. Überhaupt nicht. Ich sortiere Puzzleteile. Ich bin derjenige, der von außen reinkommt. Ich sortiere Puzzleteile und habe einen gewissen Geschmack, das, was wir dann erarbeitet haben, visuell umzusetzen und dir dabei zu helfen, dich geschmackvoll in Szene zu setzen. Das ist so ein bisschen das, wie man mich beschreiben könnte und wie man die Arbeit auch beschreiben könnte. Da wird nichts erfunden, es wird sortiert.
Du hast auch von Anfang an gesagt, du hattest eine grobe Idee, in welche Richtung das geht. Und mit jedem Schritt, den wir jetzt eigentlich beschrieben haben, hast du diese Idee eigentlich nur noch untermauert, weiter geschärft, gelernt, was kannst du weglassen, was muss mit dazukommen. Und so wurde halt aus einer anfänglichen Idee auf deiner Seite, basierend auf deiner Erfahrung, halt ein Narrativ, dass du eigentlich schon grob im Kopf hattest, was man dann aber am Ende des Tages auch so bestätigen konnte.
Aber es war auch nur eine Emotion, die ich im Kopf hatte. Ich hatte auch kein 100% klares Bild. Klar, das ein oder andere Mal, ich hatte schon früh relativ klare Ideen, was man für dich visuell machen könnte. Mir war klar, dass es heller werden muss. Aber das ist jetzt auch keine meisterhaften Geniestreiche, die ich da gemacht habe, sondern das sind so Heuristiken, die man halt anwendet. Wenn du willst, dass jemand freundlich wirkt, nimm freundliche Farben. Ich meine, da bin ich jetzt kein Genius dafür, aber so grundsätzlich stimmt schon. Mir war am Anfang klar, in welche Richtung ich dich entwickeln würde, aus dem, was ich wahrgenommen habe, und es hat sich dann bestätigt. Aber im Grunde, wir haben bei dir, wie gesagt, du wusstest schon alles, du hast nur Hilfe gebraucht beim Sortieren.
Genau, und in dem Moment, wo dieses Narrativ halt da war, du hast ja vorhin schon gesagt, ich bringe Klarheit, ich bringe Leichtigkeit, Und die Entscheidungsgrundlage, die jetzt immer da ist, die ist auch nicht mehr logisch. Die ist halt emotional.
Du entscheidest aus dem Bauch raus und das sind die guten Entscheidungen.
Ja, genau. Du guckst dir halt an, hey, das ist jetzt mein Narrativ, meine große Idee, mein Nordstern. Schaust dir gewisse Themen an, sagst, passt das? Also mein Bauch sagt nein, also lassen wir es weg. Mhm. Und das macht halt vieles einfacher und das ist natürlich am Ende des Tages, es zahlt sich auch aus, da kann ich auch ganz klar sagen, es hat auch einen positiven Impact auf das Unternehmen gehabt. Aber das im Vorfeld klar zu umreißen, was bringt denn das jetzt überhaupt?
Super schwierig.
Narrativ machen ist unglaublich schwierig.
Ja, ja.
Und du hast ja gerade das Thema der Umsetzung schon angesprochen. Ja. Und auch das habe ich dann für mich gemerkt, ganz am Anfang, ich glaube, da waren wir noch in dem Prozess, dass wir die Webseite irgendwie designt haben, die Texte gemacht haben. Es hat sich ja aus verschiedensten Gründen auch ein bisschen gezogen, was auch vollkommen fein war. Aber ich habe dann einfach schon mal angefangen, diese neue Idee mit in meine direkte Kommunikation zu nehmen. Wenn ich mit Leuten gesprochen habe, ihnen geschrieben habe, ist das Narrativ immer irgendwo mitgeschwungen. Mhm. Und ich habe relativ schnell gemerkt, dass man durch eine deutlich klarere Kommunikation, durch diese Klarheit, die man dann halt in diesem Prozess auch gewonnen hat, auf einmal auch die richtigen Leute anzieht.
Absolut.
Ja. Die fühlen sich auf einmal ganz anders nochmal verstanden, weil ich auf einer anderen Ebene mit ihnen kommunizieren kann, wo ich vorher vielleicht nicht die richtigen Worte gefunden habe oder vielleicht sogar die falschen Worte gewählt habe.
Kann auch sein, ja.
Kann durchaus sein. Und hat man relativ schnell gemerkt, als ich das Ding dann auf den Markt geworfen habe, erstmal in dieser direkten 1-zu-1-Kommunikation, das verändert auf einmal was.
Ja.
Ja, das verändert nicht nur die Energie, die bei mir entsteht, sondern
das ist, glaube ich, ein gutes Stichwort, Energie.
Die Energie, die halt auch bei dem Kunden entsteht, wenn man halt diese Themen anspricht und das Narrativ auch argumentativ verwendet. Und das war, glaube ich, für mich dann so ein erster schöner Aha-Moment, weil das habe ich bisher, also ich kriege das bei Kunden teilweise auch sehr gut hin, aber für mich selbst hatte ich immer noch diese Zweifel, das hat man vielleicht auch im Design und in der Außenkommunikation dann ja auch gespürt. Da war diese Klarheit nie da. Und in dem Moment, wo sie da war, war vom Energielevel in der Kommunikation, aber auch von der Klarheit und von der Richtung, in die man kommuniziert, alles viel, viel einfacher. Und das zahlt sich gerade im wahrsten Sinne des Wortes aus. Und das ist halt schön zu sehen, dass dann die Arbeit, die man ja auch selbst immer macht, dann mal am eigenen Leib zu spüren, um einfach mal zu sehen, hätte ich einiges besser machen können. Aber schön, dass ich jetzt eine Reflexionsfläche hatte, die mir dabei geholfen hat, genau diese Fragen zu stellen, die ich mir nie gefragt hätte. Ja, und das ist schön zu sehen.
Was ein interessanter Nebeneffekt ist aus den ganzen Narrativprojekten, die ich bisher gemacht habe. Man muss dazu sagen, die meisten Projekte, die ich gemacht habe, die habe ich über Empfehlungen bekommen, weil sich diese Thematik super, super schwierig verkaufen lässt. Ich meine,
mich hast du hart gepitcht.
weil sich das tatsächlich gar nicht so leicht verkaufen lässt. Und am Ende des Tages ist es für viele auch so, es war für dich auch am Anfang gar nicht so klar, was machen wir hier eigentlich? Es wirkte ab und zu dann doch irgendwie wie ein Selbsthilfegespräch und dann war mal wieder Pause zwischendurch, dann habe ich mal wieder mehr Zeit gebraucht, um das aufzuarbeiten. Und da kann ich immer nur sagen, dieses Sprichwort Trust the Process. Einfach vertrauen. Am Ende kommt was dabei raus und du wirst happy sein. Ich habe hier noch keinen Kunden, bei dem das Projekt nicht gut war. Es kommt immer was dabei raus, aber der Weg dorthin wird sich ab und zu sehr, sehr seltsam anfühlen. Mhm. Aber so ist es. Es ist immer so, trust the process.
Was hat sich aus seiner bisherigen Erfahrung schon durch Narrative verändert? Also ich kann jetzt, wie gesagt, berichten, neues Design, neue Aufmachung, neue Kommunikation. Content wird anders aussehen, Anzeigen sehen anders aus, der Podcast hat sich verändert. Also bei mir hat sich ja alles, sage ich mal, darauf ausgerichtet. Und das zahlt sich hinten raus auch monetär aus. Kleines Beratungsunternehmen, hält sich alles noch in Grenzen. Aber was können Narrative wirklich bewegen, wenn du jetzt auch mal vielleicht auf größeren Spielfeldern unterwegs bist? Was hast du da schon so erlebt, was ein Narrativ bewirken kann?
Also ganz viele Unternehmen, die schon ein paar Jahre existieren, 10, 15 Jahre, haben oftmals das Problem, dass sie so ein bisschen ihr Mojo verloren haben. Jeder, der Austin Powers kennt, das so, weiß, dass es dieser Begriff ist. So, sie haben so ein bisschen ihren Drive verloren, ihren Sexappeal. Und so ein Narrativ kann sehr stark dabei helfen, wieder zu revitalisieren. In der Management-Ebene genauso wie bei Mitarbeitern. Es kann, wenn es, und das ist ein ganz wichtiger Punkt, wenn das Management es nicht als Verpackung wahrnimmt, sondern als strategisches Instrument, alles im Unternehmen danach auszurichten, dann kann es wirklich was bewirken. Dann macht man keine komplexen, wirren Produkte mehr. Dann konzentriert man sich sehr stark auf seine eine Zielgruppe. Dann geht man Risiken ein. Dann ist man bereit, kurzfristig beispielsweise Umsatzverluste einzustecken, wenn man sagt, hey, wir haben gemerkt, unsere Zielgruppe ist eine ganz andere, wir brauchen das gar nicht. Und dieser Fokus, dieses Reduzieren, dieses wirklich sich zu konzentrieren auf die Dinge, die wirklich zum Ziel passen, sorgt dafür, dass langfristig das Unternehmen als unfassbar stringent und konsistent wahrgenommen wird. Meistens melden dann die Kunden zurück, dass die Marke irgendwie stark ist, dass das, was das Unternehmen erzählt, authentisch ist, und das sind dann so die Sachen. Naja, es kommt ja nicht von ungefähr, weil wenn ich das tue, was ich sage, und das einheitlich zusammenpasst, ohne Gaps, natürlich erreiche ich dann diesen heiligen Gral der Authentizität in der Markenführung. Und das ist das, was ja jedes Unternehmen haben will. Wahrgenommen werden als jemand, der eine Sache sagt und genau diese Sache auch tut und da kein Unterschied dazwischen existiert.
Wenn man dir zuhört, merkt man, dass du steckst richtig tief in diesem Thema drin, du atmest. Ja. Narrativ und Storytelling quasi. Ja. Und hast auch das Herz am rechten Fleck. Was ist denn deine Idee, die dich im Leben antreibt? Was ist dein persönliches Narrativ, das du verfolgst? Warum machst du das alles?
Das ist eine sehr, sehr gute Frage. Das war gar nicht so einfach, das für mich selber rauszufinden. Aber ich habe für mich herausgefunden, ich bin am glücklichsten für mich selbst und am zufriedensten, wenn ich anderen Leuten dabei helfen kann, zu punkten. Ich habe immer gesagt, ich bin selbst so ein bisschen der Scottie Pippen oder der Dennis Rodman. Ich bin nicht der Superstar auf der Stage. Ich bin derjenige, der für die reboundet, der für diese Personen den Pass spielt, der den Alley-Oop wirft. Ich bin der kämpft und die Zuarbeit liefert, damit die Leute glänzen können. Ich sehe, für mich ist es unfassbar befriedigend, wenn ich sehe, dass ich durch meine Arbeit anderen Leuten wirklich dabei helfen kann, erfolgreicher zu sein. Das ist hat mir tatsächlich gezeigt, es macht mir mehr Spaß, als selbst einfach durch meine Arbeit erfolgreich zu sein. Und es ist meistens ein Nebeneffekt. Wenn die Leute, mit denen ich arbeite, erfolgreich sind, verdiene ich auch mehr Geld, bin ich auch erfolgreicher. Das ist eine Symbiose.
Gibt es denn diese eine Idee, die du in deinem Leben noch realisieren möchtest? Du kannst nicht immer nur der Typ in der zweiten Reihe sein.
Nee.
So schön das klingt und so schön das ist und so gut das auch funktioniert. Ja, aber was ist diese eine Idee, wo du sagst, das will ich im Leben noch realisieren, weil ich das Gefühl habe, wenn ich das schaffe, dann hat das wirklich einen Impact auf die Gesellschaft, auf deine Familie. Ne, welcher Wirkungskreis auch immer, ist ja gar nicht so entscheidend. Aber was ist diese eine Idee, wo du sagst, die muss eigentlich noch umgesetzt werden, da müsste ich eigentlich noch meine Energie reinstecken?
Ich habe ja schon erzählt, dass ich so in meinem Leben ein sehr faktisch getriebener Mensch war in der Vergangenheit, der sehr stark so nach einer Checkliste durchgegangen ist und alles so ein bisschen abgeprüft hat, so das möchte ich machen, das möchte ich machen, dann bin ich happy und dann habe ich alles erreicht. Ich glaube, was ich gerne nochmal, oder all diese Ziele, die bei mir noch verbleiben, sind so ein bisschen Sachen mir selbst beweisen. Und dazu gehört, irgendwann nochmal ein eigenes Unternehmen aufzubauen, in einem bestimmten Space und diesen Space zu revolutionieren. Welcher Space es genau ist, es gibt viele Sachen, die immer wieder aufkommen. Ich habe auch x-mal mit meiner Frau schon drüber gesprochen. Sie beschwert sich immer über Anwaltssoftware, wie schlecht dieser Bereich ist und wie schlecht die Produkte dort sind. Und ich habe mich dann oft gefragt, wie kann das denn einfach sein? Und sobald man so diesen Entrepreneur-Blick hat, sieht man überall Probleme und denkt sich dann, warum fixt das keiner?
Das ist die Krankheit.
Warum fixt das keiner? Warum ist es so? Das kann doch nicht so schwer sein. Und ich glaube, es braucht diese kindliche Naivität, zu glauben, es kann doch nicht so schwer sein. In Realität ist es immer schwer und unfassbar hart. Aber für mich so dieses eine Ziel, was ich noch erreichen möchte, ich glaube, ich möchte noch mal ein Unternehmen bauen an einer gewissen Stelle, so mein komplett eigenes Unternehmen. Gemeinsam mit den Leuten, mit denen ich gerne arbeiten möchte. Also da sind mir die Leute fast ein bisschen wichtiger als das Unternehmen an sich selbst. Ich möchte mit den Leuten, die ich sehr gut leiden kann, von denen ich viel halte, die viel können, zu denen ich aufsehe ein Stück weit. Mit denen möchte ich gemeinsam etwas bauen, was lukrativ ist, was Geld macht, ohne zu schaden. Das ist so ein bisschen der Maßstab, weil Unternehmen bauen kann man. Wenn man skrupellos ist, kann man mit allem Möglichen Geld machen. Und das ist so ein bisschen, was ich gerne in der Zukunft nochmal erreichen würde. So ein Unternehmen, das sehr lukrativ, sehr profitabel ist, ohne dass es Leute schlecht bezahlt, ohne dass es Kosten externalisiert, ohne dass es Leute hinters Licht führt und einfach eine geile Marke bauen, wo Leute drauf gucken und sagen, hey, das ist richtig fett. Was die da gebaut haben, ist richtig nice. Und das ist so der Moment, bei dem ich dann glaube, dass das Ziel erreicht ist, wenn Leute wirklich so ein bisschen, wenn wir die ersten Brand-Fans bekommen, die einfach sagen, hey, die Marke ist richtig nice. Was die machen, ist gut.
Was fehlt dir, diese Idee zu verfolgen? Das Narrativ steht. Ja, was fehlt?
Ich glaube, Timing. Es ist immer eine Frage von Timing. Mir war in der Vergangenheit gar nicht bewusst, wie wichtig Timing einfach ist. Und ich habe viele Dinge versucht zu erzwingen in der Vergangenheit. auch versucht, Unternehmertum zu erzwingen in gewissen Bereichen. Das ist natürlich furchtbar gescheitert. Und es war ein schöner Public Wipeout. Was mir dazu fehlt, ist, ich brauche noch ein bisschen mehr Geduld. Ich glaube, das ist so eine Sache, die ich noch lernen muss. Ein bisschen geduldiger zu sein und der Trust the Process. It'll come. Ich habe immer so ein bisschen diese Angst, ich bin jetzt 35, ich habe immer so ein bisschen diese Angst, ich müsste schneller sein, vor allem, wenn man dann auf LinkedIn echt erfolgreiche Menschen sieht, die mit viel jünger viel mehr erreicht haben. For comparison is the thief of joy. So, das ist so, daran muss ich mich selber erinnern. Aber ich glaube, es fehlt bei mir noch ein bisschen Reife. Und dann die Idee, bei der ich sage, und vor allem die bereit wird halt der Moment, wo ich sage, hey, nicht jetzt ist es sicher, weil sicher ist es nie, aber let's do it.
Die richtige Idee zum richtigen Zeitpunkt.
Wobei der richtige Zeitpunkt ist, glaube ich, wie mit Kindern, den gibt es so nie.
Nee.
Das überrascht dich immer. aber jetzt, nachdem ich Kinder habe und diesen Endgegner der Persönlichkeitsentwicklung auch schon überlebt habe, einen Fünfjährigen. So, ich bin noch nicht ganz durch, einen Fünfjährigen und einen Pubertären. Von dem her, ich bin noch nicht ganz durch, aber ich kann es auch gar nicht abschließend beantworten, was es da fehlt. Ich habe vieles probiert. Bin über die Erfahrungen sehr dankbar und bin offen auf das, was kommt.
Ja, dann mit Blick auf die Zeit, die Kinder warten zu Hause. Danke für deine Zeit, danke für die Einblicke auch in unseren gemeinsamen Prozess, so ein paar Perspektiven zu bekommen, die ich auch von meiner Seite da gar nicht hatte. Das ist immer schön zu hören. Bekanntlich sind ja die letzten Worte immer die dem Zuhörer so am längsten noch im Ohr bleiben. Deswegen will ich die letzten Worte heute an dich geben. Nutze die gerne entweder schamlos für Werbung oder für eine Weisheit, die du den Menschen gerne mitgeben möchtest.
Ich glaube, eine Weisheit und eine Werbung, aber Werbung für dich und Werbung nicht für mich. Ein Aufruf. Wenn sich etwas Neues sehr unangenehm anfühlt und ungewohnt, dann ist es ein gutes Zeichen. Und es ist einfach wichtig, Mut zu beweisen und einfach mal was zu wagen. Am Ende des Tages machen sich die Leute immer Gedanken, oh, was ist, wenn es scheitert? Das vergisst eh jeder. Am Ende des Tages ist wirklich jeder mit seinem eigenen Leben beschäftigt. Mhm. Keiner interessiert sich für deinen Scheiß. Und wenn es schief geht, mein Gott. Und mit den Worten möchte ich sagen, wenn sich jemand deiner Zuhörer tatsächlich jetzt fragt, hey, vielleicht sollte ich mal diesen Schritt wagen und mein Unternehmen neu ausrichten, vielleicht jetzt mal ein Brave Mind zu werden, dann an Kevin richten. Weil die Zusammenarbeit mit dir war sehr, sehr angenehm und das, was ich über dich gehört habe, war hervorragend. Und ich glaube, deine Kunden, deine Zielgruppe sind bestens bei dir aufgehoben.
Dann danke für die netten Worte. Und da will ich noch eine Sache hinzufügen. Hab weniger Angst darüber, was passieren könnte. Fragt euch lieber, ey, was, wenn es funktioniert?
Was ist, wenn es klappt?
Also von daher, ich freue mich aufs nächste Gespräch.